Herzlich willkommen zum Podcast Nähkästchen Qualitative Forschung. Mein Name ist Mayo Urbanczyk, ich bin Soziologin, arbeite am Methodenzentrum der Uni Tübingen und spreche in dieser Reihe mit Tübinger qualitativ Forschenden über ihre Forschung. Dabei stehen allerdings nicht unbedingt die Ergebnisse der Forschungsprojekte im Fokus, sondern vielmehr der Forschungsprozess, also das, was im Laufe der Forschung passiert und manchmal eben auch ganz unverhofft passieren kann. Heute spreche ich mit Professorin Birgit Weil. Hallo Frau Weil.
Hallo.
Professor Dr. Birgit Weil hat seit 2007 den Lehrstuhl für praktische Theologie mit den Schwerpunkten Seelsorgelehre und Pastoraltheologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen inne. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören empirische Religionsforschung, Theorie religiöser Kommunikation, Netzwerkforschung, Praxistheorie und Ritual Studies. Zuletzt arbeitete sie an einem internationalen Handbuch für praktische Theologie mit, das Anfang kommenden Jahres erscheinen wird, und forscht derzeit in einem Verbundprojekt zur Desakralisierung bzw. Sakralisierung von Texten. Heute möchte ich mit Frau Weil aber über ein anderes ihrer Projekte sprechen, nämlich über ihre Forschung zur Bestattungspredigt in Württemberg. Frau Weil, würden Sie uns ein bisschen was über das Forschungsprojekt erzählen? Also worum ging es und vor allem, wie sind Sie dabei vorgegangen?
Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, ein bisschen was zu erzählen von meinen Forschungen. Die Bestattung ist einfach ein Ritual, was mich fasziniert. Ich finde es ungeheuer spannend. Und in der evangelischen Theologie spielt ja auch nach wie vor die Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrer eine große Rolle. Und da passt das eben sehr gut in der Verbindung von Forschung und Lehre, sich eben auch in der Forschung mit Bestattungen zu beschäftigen. Und da habe ich gedacht, zunächst mal gibt es sehr viele, ja, so Positionspapiere der Kirchen zum Thema Bestattung im Wandel. 2007 gab es ein Papier der Evangelischen Kirche in Deutschland, die davon gesprochen hat, dass sich an der Bestattungspraxis die Zukunft der Kirche entscheide. Das ist natürlich ungeheuer pathetisch, emphatisch, wo man auch fragen muss, ja gut, also wirklich, ist es wirklich so entscheidend? Und da habe ich begonnen, mich mit der Bestattungspraxis hier in Württemberg zu beschäftigen. Ich war vorher lange Zeit in Berlin, wo der Wandel in der Bestattungskultur deutlich präsenter war. Da gab es im Grunde kaum noch Erdbestattungen, in der Regel Urnenbestattungen mit sehr vielen individualisierten Ritualen drumherum. Es gab gibt es auch immer noch einen starken Markt für eben freie Redner, wo es gar nicht mehr selbstverständlich ist, dass Pfarrerinnen und Pfarrer selbst Kirchenmitglieder bestatten. Und dann hieß es, als ich hier nach Württemberg kam, 2007 immer, ja, hier in Württemberg ist die Welt noch in Ordnung. Ich setze das mal in Anführungszeichen. Hier ist eigentlich noch alles so, wie es früher mal war. Und dieser Wandel, der mag zwar vielleicht für die Urbanität von Berlin gelten, aber hier in Württemberg nicht. Und das hat mich neugierig gemacht. Und dann habe ich ein kleines Forschungsprojekt konzipiert, das auch tatsächlich die Evangelische Kirche in Württemberg finanziert hat. Und habe ich dann für 2 Jahre mit 2 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in diesem Projekt gearbeitet. Und ich kann ja vielleicht mal so ein bisschen sagen, wie das gestrickt war,
welche
Teile es hatte. Also die Forschungsfrage war eben einmal die, ist dieser Wandel, der so stark behauptet wird, ist der hier in Württemberg aufzufinden? Wie sieht eigentlich überhaupt die Bestattungspraxis aus? Und welche Wahrnehmungen haben Pfarrerinnen und Pfarrer der evangelischen Kirche im Blick auf die Bestattung? Mhm. Natürlich waren immer schon auch so ein paar Vorurteile oder könnte man sagen Arbeitshypothesen mit im Spiel, dass es einen Unterschied gibt zwischen Stadt und Land, dass es vielleicht auch einen Generationenunterschied gibt. Und was mich dann nochmal persönlich sehr stark interessiert, ist, inwieweit die Bestattungen quasi sehr stark nach einem bestimmten Schema ablaufen, also wie stark sie orientiert sind an den Agenten. Das sind die Bücher, mit denen, also die die gottesdienstliche Praxis ein Stück weit vorgeben. Mhm. Also wie stark die agendarisch orientiert ist, die Bestattungspraxis, und inwieweit dann dieses Moment des individuellen, des einmaligen Lebens, das da zu Ende gegangen ist, inwieweit das dann auch in diesem Bestattungsritual aufscheint. Das waren so, so meine wichtigste Fragestellung eigentlich gewesen.
Und wie sind Sie da, ich sage jetzt einfach mal methodisch oder methodologisch auch rangegangen? Also ich habe ein bisschen den Eindruck, gerade Bestattung, was ja auch mit dem Tod zusammenhängt, ist ja eher ein schwieriges Thema, über das, glaube ich, die meisten Menschen sich nicht so gerne auseinandersetzen. Pfarrerinnen und Pfarrer, bei denen gehört es tendenziell wahrscheinlich eher zum Alltag. Aber vielleicht auch, wie war das für Sie und wie konnten Sie sich da gut einfinden? Und ja, wie haben Sie das denn gemacht? Also das finde ich wirklich genauso eine spannende Frage bei so einem eigentlich auch schwierigen Thema.
Ja, die meisten Menschen beschäftigen sich nicht gern damit. Bei Pfarrerinnen und Pfarrern gehört es tatsächlich wirklich zur Kernkompetenz. Und Theologen und Theologinnen werden immer irgendwie sehr, sehr neugierig, wenn es um den Tod geht. Ja. Mhm. Und ich bin ein bisschen spielerisch vorgegangen. Ich habe zunächst mal einen Fragebogen entworfen. Ein Fragebogen, der alles Mögliche mal abfragt. Also zum Beispiel, wie viel Zeit verwenden eigentlich Pfarrerinnen und Pfarrer auf eine Bestattung? Wie viele Bestattungen sind so in der Woche etwa dran oder im Monat? Wie viel Zeit verwenden Sie für das Gespräch mit den Hinterbliebenen, und wie viele Personen kommen eigentlich zu ihren Bestattungen und was empfinden Sie eigentlich als die größten Herausforderungen bei Ihrer Bestattungspraxis? Das war schon mal sehr interessant. Das habe ich erhoben über einen Fragebogen. Und diesen Fragebogen habe ich dann in einem ganz bestimmten Kirchenbezirk in Ulm. Das ist dann eben nicht nur die Stadt Ulm, sondern sind auch ländliche Regionen drumherum, da im Grunde über die evangelische Landeskirche in den Verteiler gegeben. Mhm. Das ist natürlich schon mal so ein Feldzugang, wo man ein bisschen überlegen muss. Das sind ja prinzipiell zunächst mal Vorgesetzte, aber es war anonymisiert. Und sag mal, was mir recht gegeben hat, war, dass wir wirklich einen sehr, sehr guten Rücklauf hatten für diesen Fragebogen. Also den man sonst, sag mal, wenn man direkt an die Pfarrerinnen und Pfarrer herangetreten wäre, hätte man nicht diesen guten Rücklauf gehabt, denke ich. waren so fast 80%. Ne? Das ist schon, sag mal, für so einen Fragebogen und man brauchte so 25 Minuten, um das Ding auszufüllen, war das schon ganz gut.
Das ist ich kenne es hauptsächlich aus der Literatur und ja, also allein was dort beschrieben wird, haben sie wirklich eine hervorragende Rücklaufquote.
Ja.
Haben Sie dann auf Basis der Erkenntnisse, die Sie aufgrund dieses Fragebogens hatten, nochmal weiter reingegangen? Haben Sie da dann nochmal Fragen formuliert oder sind Sie zu einer ganz anderen Methodik übergegangen?
Also ich hatte noch in diesen Fragebogen neben diesen eher technischen Fragen, die man relativ einfach abfragen kann, hatte ich noch zwei etwas komplexere Fragestellungen operationalisiert, nämlich einmal die Frage nach dem Umgang mit der Biografie. Also wie sehen eigentlich die Pfarrerinnen und Pfarrer das Verhältnis von Biografie des oder der Verstorbenen und dem, was sie, ich sag mal, in der religiösen Sprache, was sie zu verkündigen haben? Also das Evangelium, die Auferstehung, wie setzen die das eigentlich ins Verhältnis? Trennen die das? Gehen die gar nicht auf die Biografie ein? Versuchen sie beides in Kontakt zu bringen? Und das war so eine zentrale Frage. Und die andere war dann noch die eben nach ihrer persönlichen und der gepredigten Eschatologie. Eschatologie ist die Lehre von den letzten Dingen. Da geht es eben um die Frage, was ist eigentlich nach dem Tod? Kommt da noch was oder nicht? Aber natürlich auch die Frage, was ist eigentlich der Sinn eines Lebens? Was lässt sich dazu sagen im Angesicht des Todes? Also wenn ein Leben eben endgültig beendet ist. Also es geht nicht nur einfach darum, dass der Tod irgendwie eine Art Durchgangsstation ist zu einem besseren Leben, sondern tatsächlich auch nochmal rückwärtsgewandt die Frage, die sich dann eben auch viele Menschen anlässlich von Bestattungen stellen. Einfach die Frage, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben? Bleibt eigentlich von einem Leben? So das klassische Memento Mori, was dann auch für Menschen, die an so einem Ritual teilnehmen, auch im Raum steht. Ja. Und da wollte ich gerne wissen, was glauben eigentlich Theologinnen und Theologen selber und was predigen sie? Und Sie wissen ja vielleicht, dass Württemberg eher von der Frömmigkeit her pietistisch geprägt ist, in manchen Teilen jedenfalls. Es gibt auch sehr viele liberale Protestanten hier, aber eben auch einen starken Pietismus. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel auch Gerichtsvorstellungen, die tatsächlich zum Teil schwierige Vorstellungen sind, von denen mir nicht ganz klar war, wird das eigentlich auch öffentlich gepredigt oder ist das eher auch etwas, was die private Frömmigkeit prägt, aber nicht so wirklich öffentlich dann zum Vorschein kommt. Ne, das war nochmal so eine interessante Frage. Auch das Problem ist ja auch so ein bisschen, Pfarrerinnen und Pfarrer sind ja Experten, die haben Theologie studiert und die wissen, wenn man sie so bestimmte Sachen fragt, was jetzt irgendwie eigentlich, was sie antworten sollten und arbeiten dann, glaube ich, immer auch an dieser Differenz, was kann ich wirklich sagen und was sollte ich sagen? Das ist klar, diese Erwünschtheit, das kennt man ja auch von anderen Designs, ne? Ja. Beim Arzt oder so. Ja.
Konnten Sie da anhand dieser eigentlich fast schon offenen Fragen wahrscheinlich schon erste Erkenntnisse gewinnen?
Ich habe dann, also das war, es gab ein Set an Vorstellungen zur Eschatologie, die wir vorher in einem Pretest mal ausprobiert hatten. Und die war natürlich, da muss man sagen, da kommt quantitative Forschung ganz klar an ihre Grenzen. Das waren irgendwie im Grunde sehr technokratische Fragen. Und viele haben dann eben auch angefangen, den ganzen Fragebogen voll zu schreiben. Ja, also es war gar kein freies Item vorgesehen. Und dann haben die den ganzen Rand irgendwie voll geschrieben. Man musste dann dreimal den Fragebogen drehen, um das dann alles zu lesen. Das haben wir dann natürlich auch mit ausgewertet. Aber wir haben da, das waren so etwa 12 Items, die haben wir dann schon auch in einer Clusteranalyse ausgewertet im Blick auf die Eschatologie. Ist die eher präsentisch orientiert, eher futurisch? Gibt es eine Gerichtsvorstellung oder gibt es bestimmte Metaphern, denen zugestimmt wird, im Blick auf ein zukünftiges Leben nach dem Tod? Ja.
Ich persönlich wäre jetzt an dem Punkt zu sagen, okay, und das Nächste, was ich machen würde, wäre tatsächlich einfach zu versuchen, Priesterinnen oder Pfarrerinnen und Pfarrer für Interviews zu gewinnen. Ist das dann auch was in Ihre Forschung eingeflossen ist oder sind Sie da nochmal ganz anders vorgegangen?
Wir hatten 5 Cluster gebildet, also 5 signifikante quasi Typen von Pfarrerinnen und Pfarrern. Und haben dann Kontakt aufgenommen mit Pfarrerinnen und Pfarrern aus diesen Clustern und die gebeten, uns ihre Predigten zu schicken, eine Auswahl von Predigten. Mhm. Und diese Predigten aufgrund der Selbstauskunft, die haben wir dann nochmal eben analysiert, um diese Zustimmungen und Ablehnungen von Items, um die am Predigtmaterial nachzuverfolgen. Das war so eine Art Textanalyse. Und dann haben wir noch Interviews geführt, aber nicht mit den Pfarrerinnen und Pfarrern, sondern mit Hinterbliebenen, die an dem Bestattungsritual teilgenommen haben. Und zwar einmal nahe Angehörige, also der Bruder oder die Witwe. Und mit eher ferneren, unbeteiligten Nachbarn waren das etwa Freunde, die aber ein nicht ganz so emotionalisiertes Verhältnis hatten zum Tod oder zum Verstorbenen. Ja. Mhm. Und das wollten wir dann eben auch nochmal vergleichen. Also wir hatten jetzt dann von einem Bestattungsritual eine die Predigt. Dann hatten wir eben, und die Predigt war eben typisiert durch den Fragebogen, der damit in Verbindung stand. Dann hatten wir die Wahrnehmung der nahen Angehörigen und die Wahrnehmung der eher Fernstehenden. Und und dann haben wir das versucht, natürlich auch so ins Gespräch zu bringen.
Und wie ist es gelaufen, wenn ich fragen darf? Also natürlich müssen Sie jetzt überhaupt nichts, keine persönlichen direkten Sätze zitieren, aber konnten Sie das gut zusammenführen? Hat sich das gefügt oder?
Ja, hat sich ganz, ganz gut gefügt. Also manchmal habe ich mich gewundert, da war das Selbstverständnis einer Pfarrerin etwa, dass sie selber sehr kreativ mit Sprache umgeht, dass sie eher ein formelhaftes Vorgehen bei einer Bestattung eher ablehnt, also für ihr Selbstverständnis. Ich fand dann aber in ihrer Predigt, also für meinen Geschmack, dann doch auch vieles eher Stereotyp. Das ist schon auffallend gewesen. Und die Wahrnehmungen der Angehörigen, nahen und fern, die waren eigentlich auch, ich sag mal, weniger auf den Inhalt der Predigt bezogen, sondern ganz stark orientiert an der Person des Pfarrers oder der Pfarrerin. Das ist auch etwas, was eigentlich in der Pastoraltheologie auch, sag mal, in den Lehrbüchern nachzuverfolgen ist, dass in einer Zeit, in der Religion eben sehr stark individualisiert ist, dass da im Grunde immer bestimmte Personen als Person Religion anschaulich machen. Ein Kollege hat das mal Gesinnungsfiguration genannt. Über die Person läuft sehr viel. Ja? Und da konnte man ganz deutlich sehen, wie sich insbesondere die eher Fernstehenden sehr lang und breit über die Person des Pfarrers, der Pfarrerin ausgelassen haben und auch so verglichen haben. Also man muss sich das ja auch so vorstellen, in einem bestimmten Alter nimmt man dann häufig an Bestattungen teil, einfach weil viele Menschen aus dieser Altersgruppe eben stirbt oder man hat Freunde, die eben in einer solchen Altersgruppe sind und dann ist man verhältnismäßig häufig bei Bestattungen anwesend und vergleicht dann auch. Ja, also zum Teil waren es auch so ganz lustige Sachen irgendwie. Ja, da hat er dann wieder den Psalm 23 gebracht und also so ein bisschen das Gesetz der Serie, was dann da auch deutlich wird und wo dann aber auch sehr sensibel wahrgenommen wird, was ist so quasi Standard, was war besonders. Was ich ganz interessant fand, war, dass die eher Fernstehenden sehr stark mit den Ohren der nahen Angehörigen gehört haben. Also, dass sie sich sehr stark immer überlegt haben, empathisch, wie war das jetzt wohl für die Witwe? Mhm. Ja. Also, das fand ich auch ganz interessant. So eine Art auch mittelbares Hören und eine Identifikation mit den nahen Angehörigen.
Jetzt sind wir ja quasi schon ein bisschen bei Besonderheiten, also auch vielleicht auch Dingen, die Sie etwas überrascht haben, wie Sie gerade gesagt haben. Gab es denn sonst noch was, womit Sie überhaupt nicht gerechnet hätten, was im Lauf der Forschung passiert ist? Also sowohl einerseits als bei den, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne, Ergebnissen, als auch eben so im Laufe der Forschung, dass Sie da was anpassen mussten oder einfach nochmal komplett anders rangehen mussten?
Eigentlich ist es ganz gut so gelaufen, wie wir uns das gedacht haben. Wäre es eigentlich besser, auch mehr überrascht zu sein, denke ich, für die Forschung, also für die Qualität der Forschung, würde es sprechen, wenn man mehr überrascht wäre. Ich war bis zuletzt nicht wirklich zufrieden mit den Fragen nach der Eschatologie. Also da würde ich sagen, das müsste man noch mal ganz anders machen. Also da müsste man wirklich Interviews mit Fahrerinnen und Fahrern führen. Viele, viele Interviews. Und wenn man dann überhaupt noch in dieses Fragebogendesign einsteigen möchte, dann müsste man eben genau das dann operationalisieren und versuchen, dann bessere Fragen zu bauen. Mhm. Ja, da war wirklich nicht gut mit dem Modell. Das war so ein bisschen wie aus dem Lehrbuch abgeschrieben und das hat nicht wirklich funktioniert, würde ich sagen. Und was mich jetzt einfach noch mal sehr viel stärker interessiert, sind die Biografiedeutungen. Also da möchte ich auch gerne noch mal ansetzen und mich intensiver mit Biografiedeutungen beschäftigen. Was wir in diesem Projekt gemacht haben, ist eben von außen gesehen sehr unspektakuläre Todesfälle zu untersuchen. Also wir haben eben eher ältere Menschen, also nicht irgendwie ein Autounfall, sondern eben jemand, der in einem fortgeschrittenen Lebensalter gestorben ist, was tragisch genug ist für die Angehörigen und immer auch plötzlich ist, auch wenn jemand über 80 oder über 90 ist. Mhm. Aber das waren relativ unspektakuläre Todesfälle. Und deshalb hatten wir es immer auch mit einer bestimmten Alterskohorte zu tun. Und da war sehr, sehr deutlich, dass bei den Biografiedeutungen sehr stark Geschlechterstereotypen eine Rolle gespielt haben. Also da war ich schon zum Teil auch ein bisschen entsetzt, auch von jüngeren Fahrerinnen und Fahrern, die dann eben, wenn eine über 80-Jährige gestorben ist, die dann eben da immer hervorheben, dass sie sich so aufgeopfert hat für die Familie und für die Enkel und beim Gemeindefest den Kuchen gebacken hat. Mhm. Und bei den Männern war es dann eben, dass sie dann Häuser gebaut haben und immer irgendwie da als Handwerker unterwegs waren. Also, und da habe ich auch gedacht, gerade für einen Protestantismus, der ja eigentlich dafür steht, dass man gerecht ist, ohne Werke des Gesetzes, also ohne etwas zu tun, sondern eben allein aus Gnade. Da fand ich das einmal schon mal sehr betont auf diesem Tun und was einer geleistet hat in seinem Leben. Also sehr starke Leistungsideologie und die war dann eben auch noch mal gendermäßig aus meiner Sicht völlig fantasielos, Stereotyp. Ja.
Oh je. Vielleicht noch einmal einen kleinen Schritt zurück. Sie haben ja quantitative und qualitative Methoden zusammengebracht. Auch was würden Sie sagen, was sieht man denn mit den unterschiedlichen Stilen an der Stelle besser oder schlechter? Also was kann man damit besser in den Blick nehmen? Also Sie hatten ja auch schon gesagt, dass gerade Ihr Fragebogen an seine Grenzen gestoßen ist. Vielleicht könnten Sie da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen.
Warum die Fragen nicht gut waren? Also manche, ja. Also ich sag mal, das Quantitative war sehr gut, auch einfach mal bestimmte großflächige Wahrnehmungen einzusammeln. Mhm. Also zum Beispiel eben wie viel Zeit im Durchschnitt auf eine Bestattung entfällt. Und dann, wir haben ja einerseits werden Kasualien, also Taufe, Hochzeit, Bestattung mit evangelischer Begleitung. Das wird gezählt zentral. Diese Zahlen kann man abrufen. Aber es ist dann doch noch mal was ganz anderes, mal zu gucken, wie ist das im Einzelfall? Wie sieht das am Arbeitsplatz einer Pfarrerin einer Kirchengemeinde aus? Wie viele Bestattungen hat sie eigentlich im Monat? Mhm. Also diese Seite, das war interessant. Das konnte man wirklich auch sehr gut machen mit diesem quantitativen Fragebogen. Aber dann, wenn es um Vorstellungen geht, die sehr komplex sind in der theologischen Dogmatik auch eine gewisse Starrheit haben, also zum Beispiel, dass man sagt, Gerechtigkeit ist etwa ein eschatologisches Konzept, dass man auf Gottes Gerechtigkeit hofft. Das ist eben sehr unbefriedigend. Das müsste man dann wirklich aufbrechen und gucken, was heißt das denn, Gerechtigkeit? Heißt das, dass man bestraft wird? Heißt das, dass das ausgeglichen wird? Dass, ja, was heißt das eigentlich genau? Und was verbindet sich damit? Das sind ja eigentlich religiöse Vorstellungen, die nicht einfach auf Dinge hin auszulegen sind, sondern die, wo es um Gefühle geht, um Emotionen, um Lebenserfahrungen, die damit in Kontakt gebracht werden. Und sag mal, da ist in diesem Bereich der Religion, wo es wirklich um individuelle Vorstellungen geht, individuelle Erfahrungen und Konzepte, da muss man eigentlich wirklich den Einzelfall in den Blick nehmen.
Da würde dann ja die Deutung der Biografien wieder gut passen, vermute ich mal.
Ja, genau. Und die waren eben zum Teil dann doch leider eben auch so eher stereotyp. Aber ja, aber was schon interessant war, also das ist ja auch ein bisschen so eine Idee gewesen bei dem Projekt, dass der Protestantismus hat ja eigentlich keine Heilige. Ja, oder eben alle sind Heilige. Und die Idee war die, dass eben die an den Verstorbenen, also dass die Verstorbenen in der Bestattungspredigt auch zu Anschauungsfiguren werden von gelebtem christlichem Glauben. Mhm. Also wie sich im Grunde die christliche Verkündigung oder das, wofür das Christentum steht in der Gegenwart, dass sich das am Leben der Verstorbenen, die sich ja als Christen verstanden haben, weil sie in der Kirche waren, weil sie auch teilweise eben darüber hinaus großes Engagement mitgebracht haben, dass sich das daran zeigen lässt. Zum Beispiel im Umgang mit Krisen, im Umgang mit Angehörigen. Und zwar auch in der Ambivalenz, die ein Leben eben immer hat. Also, dass einem manches gelingt, aber auch manches nicht gelingt. Dass man hinter den Erwartungen anderer oft zurückbleibt. Dass man mit eigenem Versagen auch umgehen muss. Ja, und das, also das wäre so für mich auch so eine richtig gute Predigt, wenn das so deutlich werden könnte. Also, wenn es möglich ist, auch über einen Verstorbenen einfach nicht, den nicht nur irgendwie, nicht nur die schöne Seite dieses Lebens darzustellen, sondern eben die Ambivalenzen. Mhm. Und das im Grunde auch, also das ausdeuten kann. Und da braucht man eben sehr viel Fingerspitzengefühl, sehr viel auch Kompetenz im Umgang mit Sprache. Und es hat eben eine sehr stark seelsorgliche Funktion, dann auch Dinge auszusprechen. Aber da sind eben auch Menschen sehr sensibel beim Hören, ob da irgendwie etwa gelogen wird, ja, ob sie die Person wiedererkennen, über die gesprochen wird, ob sie sagen, ja, so war sie, ja, das haben sie gut auf den Punkt gebracht oder es war irgendwie jemand ganz anderes, ne, den wir da beerdigt haben. Ja, also ja, das finde ich halt ganz spannend.
Frau Weil und ich haben uns noch ein bisschen länger unterhalten. Den zweiten Teil könnt ihr euch in der nächsten Folge anhören. Bis dahin könnt ihr auf den Seiten der Evangelischen Theologie der Uni Tübingen weiteres über Birgit Weil und ihre Forschung herausfinden. Und falls wir euch jetzt schon für qualitative Sozialforschung interessieren konnten, findet ihr auf den Webseiten des Methodenzentrums weitere Infos dazu. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.